Ich darf lesen aus dem Alten Testament 2. Mose 2. Das ist die Geschichte von der Geburt Mose und seiner Errettung und von der Flucht nach Midian. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn in 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Gespielin gingen am Ufer hin und her. Und als sie das kleine Kästlein im Schilf sahen, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Und das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein und mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Und die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah 2 hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wie ist das bekannt geworden? Und es kam vor den Pharao, und er trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester aber in Midian hatte 7 Töchter. Und die kamen, Wasser zu schöpfen, und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu dem Vater Reguel kamen, sprach er, warum seid ihr heute so bald gekommen? Und sie sprachen, ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern, wo ist er? Warum habt ihr den Mann nicht noch draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er gab Mose seine Tochter Zipora zur Frau. Und die gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gershom. Denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Und lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten, und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Wir wollen miteinander beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns jetzt geschenkt hast. Lass es uns mit hineinnehmen in unsere Gedanken, in unsere Überlegungen. Wir danken dir, Herr, dass uns deine Gnade wieder dieses Wort voll machen möchte, dass wir es verstehen, dass wir es auch umsetzen dürfen, dass wir wieder Kraft und Stärkung empfangen dürfen für den vor uns liegenden Tag. Und dann bitten wir dich, Herr, lass doch dein Wort zur bestimmenden Kraft unseres Lebens werden. Und höre unser Gebet und bewege unser Herzen durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.
Haben Sie noch Ansagen? Nein. Ich muss gucken, dass ich die Sachen noch mal. Fragen Sie mal
ein. Gut. Bevor wir uns dem Wort Gottes zuwenden, noch einen kleinen Hinweis auf ein Buch. Ich hatte Ihnen am ersten Abend gesagt, dass ich ja durch das Vertrauen der Brüder 7 Jahre hindurch Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz war. Und anlässlich meines 65. Geburtstages haben die Brüder ein Buch herausgebracht, das heißt mit mir zusammen. In diesem Buch finden Sie einige ganz wichtige Hinweise, wie es im Volke Gottes in der Zukunft bis zum Jahr 2000 weitergehen könnte, welche Aufgaben wir sehen und wo Schwerpunkte zu setzen sind. Dieses Buch heißt Zwischenbilanz Evangelikale unterwegs zum Jahr 2000. Von mir ist der Beitrag Orientierung in zunehmender Verunsicherung. Es gibt ja sehr viele Strömungen heute und die Frage ist, wie orientieren wir uns hier richtig? Aber noch wichtiger scheinen mir die Beiträge von einigen Autoren, die Sie alle gut kennen. Peter Hane, Horst Marquardt, Prälat Rolf Schäffbuch, den Altbischof Dr. Hans von Kehler und Manfred Otto, dem früheren Bundesdirektor der Baptisten, Horst Marquardt vom Evangeliumsrundfunk. Und ganz am Schluss hat der Bruder, mit dem ich am engsten in den letzten 14 Jahren zusammengearbeitet habe, dann etwas geschrieben, biografische Skizzen aus dem Leben von Fritz Laubach. Da ist also etwas nachzulesen von Gottes Führung und es ist das einzige Buch, danach hat man mich aber nicht gefragt, ob ich das wolle oder nicht, wo man auch ein Bild von mir abgedruckt hat. Also dieses Buch, das sind die letzten Exemplare, die überhaupt da sind. Dies wird auch nicht mehr neu aufgelegt werden, während die anderen Bücher zum Teil neu aufgelegt werden, wenn sie vergriffen sind. Und dies Buch kostet 10 Mark und wenn Sie, das sind also 250 Seiten. Und dafür, es sind also die reinen Selbstkosten dieses Buches. Und wenn Sie das nehmen wollen, dann ist hier gewissermaßen noch das letzte Angebot des Jahres. Gut. Aber jetzt sollten wir vielleicht noch ein oder zwei Strophen singen.
Wir singen noch als Überleitung zum Vortrag aus dem blauen Liederbuch wieder. 571. Das ist ein wunderschönes Lied von Charles Wesley. Und wir wollen davon die erste und die letzte Strophe miteinander singen. 571.
Bleiben ewiglich.
Stör. Und die letzte.
Die letzte Woche noch mal.
Du bist ja das Lebensquelle, die den Durst auf ewig stillt. Sei der Born in meinem Herzen, der Herr zum ewigen Leben will. Vertrauen, Jesu, dir ergeb ich mich.
Sieh vor, dich zu schauen, dein zu bleiben,
verehrte liebe Gäste, liebe Brüder und Schwestern, das Thema heute Morgen heißt Begegnung mit Gott im Alter, den Lebenssinn entdecken. Und drei Stichworte dazu: ein Leben ohne Zukunftsperspektive, Begegnung mit Gott im Alter und den Lebenssinn entdecken. Zum Ersten: ein Leben ohne Zukunftsperspektive, Kapitel 3, Vers 1. Lesen wir: Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. In 2. Mose Kapitel 7 lesen wir: Mose war 80 Jahre alt. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 23 und Vers 30 wird noch einmal ein Rückblick auf das Leben des Mose gegeben, und es wird gesagt, als er 40 Jahre alt geworden war, schaute er nach seinen Brüdern. Das heißt, der Schluss von Kapitel 2 fällt in das 40. Lebensjahr des Mose. Und hier heißt es, dann Mose war 80 Jahre alt. 40 Jahre in der Steppe bei den Schafen. Ein Tag wie der andere. Und wenn wir jetzt mit Mose zurückblenden in das, was wir aus dem zweiten Kapitel eben gehört haben, dann erscheinen die ersten 40 Jahre seines Lebens völlig sinnlos. Wir haben es gehört, als Säugling wurde er auf wunderbare Weise gerettet. Welch ein Wunder, so am Leben zu bleiben. Aber ich bin sicher, dass Mose in dieser Zeit der 40 Jahre in der Wüste gefragt hat: Herr, wozu? Warum ist er überhaupt errettet worden? Das war doch für ihn eine bohrende Frage. Er kam sich doch so vor, wie später, wie Jeremia es einmal sagt: Gott hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann, und mich in harte Fesseln gelegt. Und dann fragt er: Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zu bringen muss? Mose, wunderbar errettet, aber für ihn in diesen 40 Jahren weit weg von seinem Volk, völlig in der Einsamkeit, jeden Tag dieselbe Beschäftigung, keine Ansprechpartner, nur das Kleinvieh, die Schafe und die Ziegen ringsherum. Da ist die Frage unausweichlich: wozu? Und auf die wunderbare Errettung folgten ja die ersten Jahre bei der Mutter. Wir haben es im Kapitel 2, Vers 9 gelesen: die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind größer war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Jochebed, eine Frau aus dem Stamm Levi, und sie heiratet einen Leviten. Und das, was Israel von Gottes Offenbarung wusste, das lebte weiter in ihr und in den Mitbürgern ihres Volkes. Natürlich hat diese Frau gebetet, sie hat gesungen und sie hat sicher auch dem kleinen Mose erzählt von dem, was Abraham mit Gott erlebt hat und wie Gott zu Isaak und Jakob geredet hat und wie Josef einmal ein großer Mann in Ägypten war und dann später ein Pharao kam, der von Mose nichts mehr wusste. Die Mutter hat die Grundlage des Glaubens im Leben des Mose gelegt. Und das, was sie ihrem Kind in den allerersten Lebensjahren mitgegeben hat, das hat durchgetragen. Es heißt im Hebräerbrief Kapitel 11, in Vers 24 und 25, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen leiden, als durch eine Sünde für kurze Zeit Vorteile zu haben. Der Grund zum Glauben war da gelegt worden. Erst die Errettung, dann die kurze Zeit bei der Mutter. Und dann heißt es Kapitel 2, Vers 10, das Kind wurde der Tochter des Pharao gebracht und es ward ihr Sohn und sie nannte ihn Mose. Er ist in bester Umgebung erzogen worden. Als Junge schon hat er Schreiben und Lesen gelernt. Dies gehörte zur höfischen Erziehung in Ägypten dazu. Nicht alle konnten lesen und schreiben. Aber wer als Prinz erzogen wurde, der lernte lesen und schreiben. Und genauso, das geht aus den alten Inschriften hervor, aus den schriftlichen Zeugnissen des alten Ägypterreiches. Ein Prinz wurde fleißig im Sport geübt und er erlernte die Umgangsform am Hof. Und als Mitglied des Hofes wurde er auch über Kriege und Vorträge informiert. Spätestens im Alter von 12 Jahren war Mose mit der, wir würden heute sagen, mit der Mittel- oder Gymnasialausbildung in der Schule fertig. Und dann wurde er bereits an verantwortlichen Stellen eingesetzt. Er war hochgebildet und als Prinz sicher auch mit zeitweiligem im Militärdienst in führender Stellung. Wahrscheinlich ist er Heeresaufseher im Nildelta gewesen, denn er war ja nicht weit von den Israeliten weg. Er hat das ja alles miterlebt, was da geschah. Er war bei seinen Brüdern, wie es heißt. Und dann, ja, 40 Jahre in der Wüste, wozu diese ganze Ausbildung? Er hatte ja von Gott gehört, aber wenn es Gott gab, warum das? Diese ungeheure Investition in diesen heranwachsenden Prinzen und dann hütet er 40 Jahre die Schafe. Und dann kam der Mord an dem Ägypter. Und genau das hat sich Mose wieder fragen müssen. Wozu war das überhaupt? Rückschauend ja eigentlich ein absolut sinnloser Vorgang. Das Töten war sinnlos, denn die Israeliten waren Sklaven und Sklaven waren im frühen Altertum Geschöpfe ohne Verstand. Man hat aus der Zeit des Mose ein Papyrus entdeckt. Und darauf steht, das arme Kind wird nur großgezogen, damit es den Armen seiner Mutter entrissen werden kann. Sobald es das Mannesalter erreicht, werden seine Knochen geschlagen wie die eines Esels. Es wird getrieben, es hat wirklich keinen Verstand in seinem Körper. Das war die Situation, die hier geschildert wird, zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Sklaven sind Geschöpfe ohne Verstand. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao. Der Mord war völlig bedeutungslos für das Schicksal Israels. Es hat sich hinterher nicht das Geringste geändert. Und Mose hat nicht nur einen Menschen umgebracht, er hat auch seine Zukunft am Hof verspielt. Und 40 Jahre ist er nun in der Wüste bei den Schafen. Der Prinz ist jetzt ein Beduine im staubigen Wüstengewand der Nomaden. Und Schafe hüten, das ist eine Arbeit, die sonst nur Frauen und Kinder tun. Es wird ja nicht gesagt, dass er mit den anderen Beduinen in kriegerische Auseinandersetzungen gezogen ist. Er hat die Schafe und Ziegen gehütet. Eine Arbeit, die sonst nur Frauen und Kinder tun. Er kennt die Offenbarung Gottes an die Väter, aber er selbst hat keine persönliche Gemeinschaft mit Gott. 40 Jahre hindurch, bis ins hohe Alter hinein. 80 Jahre ist er alt. Und wissen Sie, mir sind viele Menschen begegnet. Zwischen 60 und 80 Jahren alt. Die sind als Kinder getauft, die können sich auch noch bruchstückweise an ihren Konfirmandenunterricht erinnern. Sie können sogar noch einige Choräle auswendig. Sie wissen von dem, was in der Bibel steht. Sie haben so eine Art christlichen Grundwissens, ein ABC des christlichen Glaubens. Und wenn man mit ihnen näher ins Gespräch kommt, dann haben sie keine Zukunftsperspektive. Und vieles in ihrem Leben erscheint ihnen sinnlos. Und sie selbst haben keine persönliche Gemeinschaft mit Gott. Braucht uns nicht zu stören. Paulus hat einmal gesagt, tu dir kein Leid an, wir sind noch alle hier. Und das Wunderbare ist nun, dass es selbst in diesem Alter noch zu einer Gottesbegegnung kommen kann. Mose hütete die Schafe Jethros. Und er war überhaupt nicht auf diesen Augenblick vorbereitet, der dann kam. Das war für ihn eine totale Überraschung. Er hat während des Schafehütens nicht geahnt, dass das Folgende passieren würde. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wer ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott offenbart sich auf eine unbegreifliche Weise. Mose erfährt hier vom Anfang an, dass die Gottesbegegnung nicht planbar ist von Seiten der Menschen aus, sondern dass etwas ist, was ausschließlich in der souveränen Verfügung Gottes steht. Denn wenn die Israeliten schon zu Gott geschrien haben, dem Gott der Väter, dann haben sie sich ja irgendwie nach Hilfe, nach Begegnung gesehnt. Und Mose hat ja sicher oft vor der Frage gestanden. Er wusste ja um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er kannte die Geschichte der Väter und das, was er nicht von seiner Mutter mehr wusste, das hat er ja in der Zeit, als er dort im Nildelta war und nun in der Nähe seines Volkes war, auch mitbekommen. Und vielleicht hat er sich in seinem Herzen je und dann danach gesehnt, ob dieser Gott nicht doch auch ihm begegnen möchte. Aber das liegt nicht in eines Menschen Verfügung. Die Reformatoren haben immer wieder betont, Gott begegnet uns Menschen, wann und wo er will. So wie Jesus einmal dem Nikodemus sagt, der Geist weht, wo er will. Er erkennt von Anfang an, dass der Gott der Väter ein Gott ist, über den wir nicht verfügen können und den man auch mit dem Vermögen menschlichen Denkens nicht erfassen kann. Es geht wirklich über alles menschliche Denken hinaus. Der höher ist als alle Vernunft. Und dieser Gott redet. Mose weiß sich ja sofort angesprochen. Und Gottes Reden ist unverwechselbar. Er muss gar nicht erst lange fragen, sondern das ist ihm sofort klar. Und Gott teilt sich ja auch mit. Gott knüpft an der Geschichte der Väter an. Gott bekennt sich zu ihnen. So wie es später einmal der Hebräerbrief sagt, er schämt sich nicht, ihr Gott zu heißen. Und wir kennen das Leben dieser Menschen, Abraham, Isaak und Jakob. Und sie waren keine Glaubenshelden, sie waren fehlerhafte Menschen. Da ist vieles in ihrem eigenen Leben und in ihren Familien geschehen, was man zu Recht kritisieren kann. Wenn wir an den Umgang Jakobs mit seinen Söhnen denken, das bietet heute immer wieder zahllosen Psychologen Material für ihre Erziehungshilfen, die sie mitgeben, ihre guten Ratschläge, was denn der Jakob falsch und was er richtig gemacht hat. Und Gott sagt, sind meine Leute, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er schämt sich nicht, ihr Gott zu heißen, und damit weiß Mose, mit wem er zu tun hat. Und Gott offenbart sich in seiner Barmherzigkeit. Das heißt, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe ihre Leiden erkannt. Er hat sich den Menschen zugeführt. Und Gott sagt, ich will sie herausführen. Das ist ja das Entscheidende, Gott will das tun. Zuerst heißt es, dass ich sie errette und sie herausführe. Es bleibt Gottes Tun, in das er aber Mose mit einbinden will. Denn er sagt ihm, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Gottes Handeln mit den Menschen, aber es ist ein Handeln in seiner Barmherzigkeit. Mose nimmt hier schon eine geistliche Entdeckung voraus, die Paulus im 2. Korintherbrief in seinem Lobpreis so formuliert hat: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. So begegnet hier Gott dem Mose. Und Gottes Begegnung heißt ja nicht nur, dass Mose jetzt weiß, dieser Gott lebt und dieser Gott redet und dieser Gott kümmert sich um mich, sondern dieser Gott hat einen Auftrag. Und damit nimmt Mose auch etwas voraus in dieser Erfahrung, was durchgängige Linie im ganzen Neuen Testament ist. Kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Paulus, 1. Thessalonicher 1, ihr seid bekehrt zu dem lebendigen und wahren Gott von den Abgöttern, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das heißt hier bei Mose, Gott beauftragt ihn. Wenn Gott uns begegnet, dann nicht nur, damit wir ihn kennenlernen und nun eine ganz persönliche, unverwechselbare Beziehung zu ihm entsteht, sondern damit unser Leben eine ganz neue Perspektive gewinnt, einen Sinn gewinnt, nämlich im Dienst für Gott. Gott fordert den Mose. Und bei dieser Beauftragung erschrickt Mose zutiefst. Wir sehen, dass eigentlich grundlegende Gottesbegegnungen, die uns im Kern unserer Existenz treffen und begegnen, also nicht Dinge, die sich nur im Gedanklichen eines Menschen abspielen, dass also Glaube gewissermaßen nur so ein Stück gedanklicher Erkenntnis sei, vielleicht sogar ein Aha-Erlebnis, sondern etwas, was in die tiefsten Wurzeln unseres Menschseins reicht, das lässt uns erschrecken. So ist es hier bei Mose, wer bin ich? So ist es bei Jesaja. Weh mir, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und so ist es bei Petrus. Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und so ist es bei Paulus, als er davon schreibt, welch eine Veränderung, ja auch Erneuerung, welch ein tiefer Umwandlungsprozess sich im Leben der Christen vollzieht, dass er sagt, wir sind nicht nur Botschafter für Christus, sondern unser Wesen strahlt etwas aus. Im Bilde gesagt gewissermaßen, Christen sollen nicht wie Brennnesseln sein, sondern wie ein Fliederstrauß. Er sagt, von Christen geht ein Duft des Lebens aus. So eine Atmosphäre. Wissen Sie, wir kennen das ja, wie Menschen zunächst mal so äußerlich eine Atmosphäre verbrauchen können. Wenn ich im Zug keinen anderen Platz gefunden habe und bin in ein Raucherabteil eingestiegen, wo nicht einmal einer geraucht hat, dann fragt meine Frau mich nachher, wenn ich nach Hause komme, wo bist du denn gewesen? Warum? Weil sich das Zeug einfach in die Kleider setzt. Wie war man verbreitet so einen Geruch? Und umgekehrt wissen wir, dass ein Dezember also etwas sehr Wohltuendes sein kann. Und Paulus sagt, Christen sollten so einen guten Parfum gleichen. Ein Duft des Lebens zum Leben für die einen. Etwas Wunderbares. Und als Paulus das sagt, da sagt er, ja, aber wer ist dazu tüchtig? Können wir nie von uns aus. Er sagt, wir haben diesen Schatz der Gottesbegegnung des neuen Lebens in irdenen Gefäßen. Das heißt, unsere irdisch-menschliche Existenz ist der Gabe des neuen Lebens, der Gabe des Heiligen Geistes nicht angemessen. Und darum bedürfen wir auch eines Tages eines neuen Leibes, der nun wirklich dem Heiligen Geist angemessen ist. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Das entdeckt Mose hier schon. Aber Gott setzt unserer Schwachheit seine Zusage entgegen, ich will mit dir sein. Und die Offenbarung des Namens Gottes ist ja immer ein Stück Offenbarung seines Wesens. Hier darf Mose Gott ein Stück ins Herz schauen. Wer bist du? Er ist nicht nur der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, sondern er ist der, der gestern und heute und in Ewigkeit derselbe bleibt. Ich bin, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich heute bin. Unbedingt zuverlässig. Das schafft inmitten alles Wandels eine ungeheure Geborgenheit. Wir haben gestern über die notwendigen Wandlungen in unserem Leben ein wenig nachgedacht. Die Veränderungen der Lebensziele. Bei all dem, was sich ändert, eines bleibt. Und wenn das ein Mensch erfasst in der Gottesbegegnung, dann hat er ein absolut krisenfestes Fundament. Und diese Gottesbegegnung, die Mose erlebt, hilft ihm, seine Vergangenheit plötzlich in einem neuen Licht zu sehen. Gottes Begegnung im Alter und jetzt, nach 80 Jahren, nach 40 Jahren Wüstenzeit, jetzt merkt er mit einem Mal, warum das alles, was ihm so völlig sinnlos erschien, doch seinen Sinn hatte. Die Errettung damals in dem Schilfkästchen durch die Tochter des Pharao, das war Gott wichtig. Denn jetzt erkennt er, mein Leben ist nicht sinnlos, sondern ist von Gott gewollt. Er ahnt etwas von dem, was David später im 139. Psalm betet. Du hast mich gebildet im Mutterleib, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht da war. Und was Gott dem Jeremia gesagt hat, ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und Galater 1, Paulus bezeugt, Gott hat mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen. Dass jeder Mensch, jeder auch unter uns hier ein Gedanke Gottes ist. Es gibt eigentlich nichts Größeres, keine größere Würdigung, keine größere Wertschätzung unseres Lebens. Und ich meine, das ist gerade im Alter sehr wichtig zu wissen. Dass wir bei Gott, von Gott gewollt sind und bei Gott wertgeachtet sind. Denn ich möchte wohl annehmen, die Mehrzahl etwa der Männer oder der alleinstehenden berufstätigen Frauen unter uns sind bereits im Pensionsalter. Und dann wird Ihnen das noch ganz gut Erinnerung sein. Vielleicht gerade dann, wenn Sie viel Verantwortung zu tragen hatten. Nicht? Dann ist man wer? Dann ist man wertgeschätzt? Dann wird man von vielen gefragt? Man weiß, dass man gebraucht wird und von einem Tag zum anderen ist man nicht mehr da. Darf ich Sie auf eine Tatsache aufmerksam machen? Mitte Mai ist der dienstälteste Außenminister der Welt, Herr Außenminister Genscher, verabschiedet worden. Zeigen Sie mir mal, wann das letzte Mal in der Zeitung von ihm etwas geschrieben wurde. Wer redet noch von ihm? Wir sagen heute, weg vom Fenster. Aber das ist das Wunderbare, Menschen, die das erkennen, dass sie von Gott gewollt, von Gott gerufen sind, dass Gott seinen Plan mit unserem Leben hat, auch dann, wenn wir ihn vielleicht lange Zeit nicht entdeckt haben, die werden unabhängig von der Wertschätzung der Menschen. Weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Das heißt nicht unbedingt herrlich unter Menschen, aber herrlich bei Gott. Und jetzt wird ihm auch deutlich, warum er die Ausbildung am Pharaonenhof gelernt hat. Den Umgang am Hof, wenn Gott ihn jetzt zurückschickt nach Ägypten, nach Theben oder wo jeweils sich der Pharao aufhielt. Da braucht er keine Sorge zu haben. Er musste nicht sagen, wie benehme ich mich da eigentlich. Ich will Ihnen sagen, ich war also beim ersten Mal sehr beklommen, als ich ohne einen Fingerstrich dafür zu rühren, eingeladen wurde zum Gespräch mit der Bundesregierung. Und dann beim zweiten Mal auch noch der Herr Bundeskanzler dabei war und auch nachher. Ja, wie bewegt man sich denn da? Das ist ja ein völlig fremdes Parkett für mich. Wenn ich in diesem Monat zum Herrn Minister Seehofer muss, da habe ich nicht mehr so viel Sorge, nicht mehr so viel Beklemmung. Ich weiß schon, wie das in den Ministerien aussieht. Und auch das sind ja Menschen wie wir, obwohl es ja meist sehr hochqualifizierte Leute sind und sie tragen eine Verantwortung, um die ich sie nicht beneide. Aber Mose wusste das. Der kannte sich da aus. Das war für ihn kein Problem. Und bei der militärischen Ausbildung, die er gelernt hat, da hat er natürlich auch Logistik gelernt. Das heißt also, das militärische Nachschubwesen. Wir wissen, dass die Pharaonen die riesigen Bauten errichtet haben, und das ist also schriftlich überliefert, dass sie um die großen Steine, die ja viele Tonnen Gewicht hatten, zu bewegen, zum Teil Arbeitsgruppen von 10.000 Sklaven in Bewegung gesetzt haben. Nun sorgen Sie mal dafür, 10.000 Sklaven, sie müssen ja ernährt werden, denn wenn sie alle sterben, dann passiert nichts. Also die Regierung, der Pharao hatte schon Interesse daran, dass die Sklaven nicht alle umkamen, die sollten ja für ihn arbeiten. Aber versorgen Sie mal 10.000 Leute nun ständig auf dem Weg, das muss durchdacht werden. Und Mose hat das gelernt, das gehörte zur Ausbildung eines damaligen Generalstabsoffiziers dazu. Du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Er wusste, wie man das macht, solche großen Menschenscharen durch die Wüste zu bewegen und dafür zu sorgen, dass alles gut lief. Und jetzt wird ihm klar, 40 Jahre in der Wüste. Er hat ja bei der Flucht einen ähnlichen Weg gewählt, wie ihn später die Israeliten durch die Wüste genommen haben. Er ist ja nicht, als er floh, mit einem Luxusliner über das Rote Meer gefahren, sondern er musste ja irgendwo die Grenze überschreiten. Wahrscheinlich hatte er noch sein prinzliches Gewand an, dass er bei den Grenzposten mühelos durchkam. Oder die Nachricht hatte sie noch nicht erreicht, dass der Pharao ihn steckbrieflich suchte. Und nun ist er durch die Wüste gezogen und 40 Jahre in der Wüste. Mose hat natürlich beobachtet, hat gesehen, er wusste, wo die besten Lagerplätze waren. Sie kamen ja nachher dadurch, wo er schon mit den Schafen gewesen war. Jetzt war ihm klar, das ist ja alles nicht umsonst gewesen. Und das andere, ausgelöst war das alles durch den Mord an dem Ägypter. Und nun entdeckt Mose, dass Gott in seiner Barmherzigkeit mit ihm einen neuen Anfang macht. Gott schafft aus der Blutschuld seines Lebens dennoch etwas Gutes. Vielleicht ist das für Mose das Erstaunlichste gewesen, was ihn überhaupt bewegt hat. Wir wissen, dass Paulus Zeit seines Lebens immer wieder einmal an diese vernarbte Wunde erinnert wurde, Selbst im letzten Brief schreibt er noch, ich war ein Verfolger der Gemeinde. Er hat mit dafür gesorgt, dass die Christen ins Gefängnis kamen und umgebracht wurden. Aber er rühmt die Barmherzigkeit Gottes. Solch ein Gott. Und die beiden, wir sagen Schächer am Kreuz, sie hat dasselbe Wort gebraucht, was von den Räubern gebraucht ist, unter die der Mann auf dem Weg nach Jericho fiel. Und das waren ja nicht Leute, die gewissermaßen da bloß aus Vergnügen die Menschen niederschlugen und ausraubten, sondern diese sogenannten Räuber oder die, wie wir sagen, die Schächer, das waren Terroristen. Ihr Ziel war, das Land unregierbar zu machen. Die Römer in ihrer Regierung möglichst zu bremsen. Und wir wissen, da hing einer am Kreuz neben Jesus. Ein Terrorist. Und zudem hat er gesagt, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mose, Paulus, der Schächer. Paul Gerhardt hat in einem Lied gedichtet, der aber, der uns herzlich liebt, macht gut, was wir verwirren, erfreut, wo wir uns selbst betrübt und führt uns, wo wir irren. Mose entdeckt in der Begegnung mit Gott den Sinn seines Lebens. Und so ist es nun auch die Frage an uns, den Sinn des Lebens zu entdecken. Das wird hier an diesem Text deutlich. Ein Alter ohne Gott ist ein Alter ohne Lebensperspektive. Es hat mal jemand gesagt, vielleicht was meine Frau den Autor, ich weiß ihn nicht mehr, aber ich habe diesen Satz von ihr geerbt. Alt ist, wer nur noch in und aus der Vergangenheit lebt. Aber wir wissen, dass es so viele unserer Mitbürger gibt. Und wir müssen ganz klar sehen, ohne Jesus haben wir kein Lebensziel. Und wir werden an eigenes Versagen erinnert, wenn wir älter werden. Und es steigen auch die Erinnerungen auf an Unrecht, das uns geschehen ist. Und das erschüttert mich eigentlich am meisten, dass Menschen dann im Alter verbittert werden und keinen Frieden haben und dass vieles im Leben so sinnlos erscheint. Und nun ist das hier in diesem Bibeltext so erfreulich. Mose war 80 Jahre alt und da ist es noch zu einer Gottesbegegnung gekommen, wo das, was er vorher schon wusste, nun zu einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott führte. Ich denke an einen Gastwirt in Aue-Wingeshausen im Berleburger Land. Dort war eine Evangelisation, das war in einem Gasthaussaal und der Gastwirt, 80 Jahre alt, er saß Abend für Abend ganz an der Rückwand des Saales und hörte zu. Er war ein böser Mann gewesen, von dem man im Ort erzählte, dass er oft seine Frau mit dem Messer bedroht hat. Und im Alter von 80 Jahren kam dieser Mann noch zum lebendigen Glauben. Und Gott hat ihm nur noch 2 Jahre gelassen. Aber als er dann beerdigt wurde, ist fast das ganze Dorf auf den Beinen gewesen. In diesen 2 Jahren ist sein Leben noch zu einem Zeugnis für das ganze Dorf geworden. Er hat nicht mehr viel tun können. Aber den anderen gesagt, ich habe Frieden gefunden mit Gott durch Jesus Christus. Und dass Gott das an einen so alten Menschen und doch so tiefgreifend getan hat und dass der Mann nun wirklich etwas ganz Neues ausstrahlt, das hat die Leute beeindruckt. Das heißt, solange wir unter den Lebenden sind und Menschen begegnen, die noch ihrer der Kräfte des geistigen Aufnehmens fähig sind, dürfen wir Hoffnung haben. Sie rufen. Ich weiß es nicht, warum Gott das manchmal so macht. Einer meiner Lehrer, ein gläubiger Professor in Tübingen, Karl Fetzer, hat uns in kleinem Kreis einmal erzählt von einem Journalisten, den er gut kannte, der konfirmiert war, aber nachher dann der Kirche ferngeblieben ist und nicht viel von Gott wissen wollte und dann wohl in einen Unfall verwickelt wurde, jedenfalls ins Krankenhaus kam und dort sterben musste. Und seine Mutter wurde gerufen, sie war Witwe, aber sie traf ihn nicht mehr lebend an. Und dann sagte die Schwester der Mutter, wissen Sie, die letzten Worte Ihres Sohnes, bevor er starb, waren, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, meinen Herrn. Das Glaubensbekenntnis. Und da ist die Mutter am Bett niedergekniet und hat Gott gedankt. Gott macht es manchmal so, dass er Menschen erst im Engpass des Todes begegnet. Da, wo sie ihm nicht mehr ausweichen können. Aber wie wunderbar, wenn man noch Zeit hat. Mose hatte noch viel Zeit hinterher. So viel Zeit haben wir nicht mehr, wenn wir 80 Jahre alt sind. Aber auch das ist mir unvergesslich, gerade, das ist nicht gewollt gewesen wegen der 40 Jahre, aber zu einer Zeit, als ich vor Jahren, das ist über 15 Jahre her, als ich noch Pastor am Holstenwall war, also in der wesentlich die Gemeindearbeit in Hamburg zu verantworten hatte, da kam nach einem Gottesdienst ein Mann, der dann Jesus Christus als seinen Herrn annahm. Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Die Einzelheiten solcher Begegnungen habe ich empfinde es als glücklich, nicht gespeichert. Aber ein Satz, der erste Satz, den er mir gesagt hat, der hat sich mir unauslöschlich eingeprägt. Er sagte mir, Herr Lauwers, Sie können mich nicht kennen, aber vor 40 Jahren bin ich hier in der Sonntagsschule gewesen. 40 Jahre war der Mann weg vom Fenster. Und dann kriegt ihn Gott und holt ihn und ruft ihn zum lebendigen Glauben. 40 Jahre dazwischen. Gott hat so seine eigenen Wege. Und wir dürfen nicht ablassen, auch für andere Menschen zu beten. Aber das bleibt wirkliche Zukunftsperspektive. Und wirklichen Sinn unseres Lebens entdecken wir nur, wenn der lebendige Gott uns begegnet, auch im Alter. Und es geht ja nicht nur um diese einmalige, grundlegende Begegnung in der Bekehrung, sondern das ist ja das Wunderbare, dass aus diesem Anfangspunkt eine Linie wird, dass Gott immer wieder mit uns redet und wir froh werden dürfen, weil wir wissen, er ist da, er kümmert sich um mich und ich weiß mich bei ihm geborgen. Und so hat es Gott ja auch hier gemacht. Und das dürfen wir erwarten. Ganz gleich, ob sie 60, 70 oder 80 Jahre oder älter sind, die sie hier sind. Gottes Wort kann unter uns lebendig werden. Das ist das Schönste, wenn Gott zu uns redet, wenn uns plötzlich so ein inneres Licht aufgeht, wenn Gott sich in seiner Barmherzigkeit uns offenbart. Und er sieht ja auch unsere Not ohne Gott. Und er gibt Vergebung und einen neuen Anfang. Aber selbst dann, wenn wir 80 oder mehr Jahre sind und Gott schenkt uns einen solchen Anfang, dann gibt er auch neue Aufgaben. Er begegnet unserer Schwachheit und die nimmt ja zu mit zunehmendem Alter, mit seiner Zusage, ich will mit dir sein. Und dann gibt es Aufgaben, für die vielleicht die anderen, die schon länger auf dem Weg sind, aber die noch so voll beschäftigt sind mit dem Berufsleben, mit der Familie und auch dem Dienst in der Gemeinde oft, für die so wenig Zeit haben. Denke an einen Mann, der, mit dem ich in der letzten Woche zusammen war, der Jahrzehnte eine große christliche Arbeit, ich weiß nicht wie viel, 100, also weit über 1000 Mitarbeitern geleitet hat. Und der mir sagte, jetzt habe ich Zeit. Und da ist ein altes Ehepaar, die Frau ist schwer krank. Und es kommt kein anderer, der sie besucht, aber er sagt, jetzt kann ich hingehen und einen Besuch machen. Er sagt, früher musste ich mir die Zeit abbringen, wenn ich mal irgendwo hin wollte, und dann schaute man schon wieder auf die Uhr und musste gehen. Jetzt habe ich Zeit, Besuche zu machen. Eine Aufgabe im Alter für Menschen, die sich von Gott haben rufen lassen. Oder dass man mal nach dem Telefonhörer greift und mal den einen Bruder oder die andere Schwester grüßt und einfach sagt, wissen Sie, ich wurde an Sie erinnert. Ich habe für Sie gebetet und wollte einfach mal fragen, wie es Ihnen geht. Mal 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten zu einem Plausch. Oder dass wir einen Brief oder eine Karte schreiben, damit Menschen, die einsam sind, merken, da ist jemand, der an mich denkt. Das ist ja gerade wichtig für Leute, die in Städten leben. Wenn ich mir überlege, in Hamburg, wo wir nun 25 Jahre gewohnt haben, sind 50% aller Haushalte Single-Haushalte. Was sitzt da für Einsamkeit drin? Und auch bei älteren Christen. Wenn sie alleine wohnen, denn der Pastor, der kann nicht jede Woche reinschauen. Der hat so vieles zu tun. Und die Ältesten auch nicht. Und der Besuchsdienst schafft es auch nicht, wenn da in einer Gemeinde von 400-500 Gliedern, also ich rede jetzt so aus der freikirchlichen Struktur, etwa 25% über 70 sind, die vielleicht nur noch mal gelegentlich zum Gottesdienst kommen können und sonst aber die Telefonkurzpredigt oder den Evangeliumsrundfunk hören, wie freuen die sich, wenn die mal einen Anruf oder einen Besuch bekommen oder eine Karte. Und ich denke auch an einen alten Bruder, fast 90. Solange wie er irren konnte. Er hat nichts Großes getan. Aber er stand an der Tür am Gottesdienstraum und hat die Leute mit einem freundlichen Gruß empfangen und in ein Liederbuch gereicht. Eine schöne Sache. Auch gerade für Fremde. Wenn da jemand ist, der ihnen einen freundlichen guten Tag wünscht und vielleicht auch, wenn der Raum ziemlich voll ist, dann ein Stück geleitet und sagt, da drüben können Sie noch einen Platz finden. Wie schwierig ist das für Fremde, wenn sie, entschuldigen Sie, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, bis jetzt, für Fremde, wenn die eingeladen werden, alleine kommen, gibt doch so viele Leute, die fühlen sich wirklich fremd in der Kirche, die wissen nicht mehr, wie bewege ich mich da, und schon gar nicht, wenn sie nun so in eine christliche Versammlung kommen, das sind ja alles Insider, die da sind. Ja, benehme ich mich auch richtig? Die möchten ja nicht von jedem gleich beäucht werden. Wie wichtig ist es, so viele Dienste, die die Älteren tun können. Und im Leben mit Gott entdecken wir den Sinn unseres Lebens. Wir erkennen die vorlaufende und bewahrende Gnade. Mose hat eine Perspektive für die Zukunft gefunden, Gott dienen. Und sein Ziel war das verheißene Land. Und so können wir es auch erfahren, dass wir den Sinn unseres Lebens darin entdecken, dass wir Gott dienen. In jeder Phase unseres Lebens. Und unser Ziel nicht das irdische Kanaan, sondern die ewige Herrlichkeit. Wir wollen noch beten. Treuer Gott und himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Barmherzigkeit und allen Trostes bist und dass wir wissen, du liebst einen jeden von uns und du willst uns immer neu begegnen, willst uns stärken für die Aufgaben, die du für jeden von uns bereithältst. Hilf uns, dass wir das entdecken und dass wir dann die Aufgaben, und mögen sie menschlich, äußerlich noch so bescheiden erscheinen, dass wir sie gerne wahrnehmen, weil sie vor dir wichtig und wertvoll sind und dass wir sie fröhlich tun. Wir danken dir, dass wir nicht in eine dunkle Zukunft hineingehen, sondern als Glaubende mit jedem Tag einen Schritt näher kommen deiner ewigen Herrlichkeit. Wecke in uns allen die Freude auf dieses große Ziel. Amen.